Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Die Filmfestspiele in Cannes, eine Theaterpremiere bei den Wiener Festwochen, Ausstellungen in Düsseldorf und Amsterdam und ein Gespräch mit dem neuen Leiter der Hamburger Lessing-Tage, Matthias Lilienthal. Das sind einige unserer Themen in dieser Fazitstunde. Die Filmfestspiele in Cannes, die 77. Ausgabe. Alles, was Rang und Namen in der Welt des Autorenfilms hat, trifft sich alljährlich an der Côte d'Azur. Zu Beginn des Festivals haben Francis Ford Coppola und Yorgos Lanthimos bereits ihre neuesten Werke vorgestellt. Die Kritikerinnen und Kritiker haben daraufhin verhalten reagiert. Was es an diesem Wochenende auf den Leinwänden in Cannes zu sehen gab, das möchte ich jetzt mit Anke Lewicke besprechen. Sie ist aus Cannes zugeschaltet. Frau Lewicke, guten Abend.
Bonsoir.
Zu Beginn des Festivals hatte der künstlerische Leiter Thierry Frémaux gesagt, dass in Cannes die Politik im Kino stattfindet. Also die Frage, wird das eingelöst? Wie politisch ist denn bisher dieser Jahrgang? Wie stellen sich die Filmschaffenden unserer Gegenwart?
Ja, also man kann schon sagen, dass die Filme gewagte, abgefahrene, absurde Experimente eingehen, um auf unsere Welt zu blicken. Also um Drogenkriege, um entführte Menschen, um Massengräber in Mexiko geht es zum Beispiel in dem Wettbewerbsbeitrag Emila Perez von Jean-Jacques Audiard. Und der französische Regisseur, der hier Stammgast ist, der schon eine goldene Palme zu Hause stehen hat, wird für diese Jahr nicht gerade ganz leichten Themen die Form des Musicals. Also kurz zur Geschichte, ein Drogenboss fühlt sich als Frau und möchte auch physisch eine Frau werden. Er heuert eine Anwältin an, die ihm bei der Geschlechtsangleichung helfen soll. Und in dieser Geschichte steckt dann auch eine kleine Utopie, weil durch die Transformation möchte Emilia, wie sie dann heißt, auch ein besserer Mensch werden. Und sie und die Anwältin gründen dann eine Menschenrechtsorganisation. Und der Look des Films ist jetzt mal eher glossy als realistisch und die Musical-Szenen und die Tanzeinlagen kommen immer sehr überraschend. Da gibt es wirklich sehr großartige, große Choreografien über ganze Straßenzüge, in denen schon manchmal auch die Wut über mexikanische Zustände zum Ausdruck kommt, aber dennoch bleiben diese und die Gewalt in Mexiko letztlich Kulisse, die künstliche Überhöhung, diese Verfolgung. Fremdung funktioniert in diesem Film am ehesten dann bei Liebesangelegenheiten. Und man kann sagen, das war wieder ein Film mehr in diesem Cannes-Jahr, der optisch und visuell wirklich auftrumpft, aber einen dann doch ein bisschen ratlos zurücklässt.
Aber es klingt ganz außerordentlich, so wie Sie es beschreiben, Frau Lewicke. Gab es denn noch weitere solche Experimente, also Filme, die ja irgendwie versuchen, visuelle neue Wege zu gehen, um sich so der Wirklichkeit zu nähern?
Ja, auf alle Fälle. Also außer Konkurrenz hat hier der kanadische Regisseur Guy Madden mit zwei jungen Regisseuren eine Polizsatire mit dem Titel Gerüchte präsentiert und schon allein die Geschichte, wenn man sie erzählt, ist absurd. Also es gibt ein Gipfeltreffen in Deutschland und die Staatsoberhäupter verlieren sich dann im deutschen Wald und Kate Blanchett gibt Angela Merkel in lachsfarbenen Jackett und Föhnfrisur und sie bemüht sich immer die Truppe so zusammenzuhalten, ist auch ein wenig in den kanadischen Staatschef verliebt, der gerne immer den Helden da in der Dunkelheit gibt. Dann gibt es den französischen Staatschef, der erinnert schon sehr an Macron, ist so ein Besserwisser und ein großer Narzisst. Und während die dann durch diesen Wald laufen, ja, denken sie über ihre politischen Ideen nach. Das sind aber alles eigentlich nur hohle Phrasen, leere Versprechen. Und genau das gefällt Kate Blanchett an dem Film, dass er eben nicht so politisch daherkommt.
And that's what I find really lovely about this film, which is not political, remotely political. But it does talk about these people who are so lost and can make no decision at all, you know, that they keep talking about, philosophizing about all of the things that need changing, the sundials we need to build and et cetera, et cetera. But no action comes out of it, you know.
Also der Film erzählt so Kate Blanchett von Menschen, die eigentlich verloren sind, die keine Entscheidungen mehr treffen können. Sie philosophieren über all die Dinge, die sie machen wollen, Sonnenuhren bauen und so weiter. Aber es folgen keine Taten. Und genau das zeigt der Film dann letztlich auch. Die kreisen in diesem Wald nur um sich. Also dieser Film ist eigentlich eine ganz schöne Metapher für die aktuelle Politik.
Der chinesische Regisseur Jia Zhangke ist Stammgast auch in Cannes. Er ist dafür bekannt, dass er Bilder aus China jenseits der offiziellen Bilder liefert. Sein neuer Film Caught by the Times, gefangen von den Gezeiten. Dieser Film hatte jetzt am Wochenende auch Premiere. Hat Sie, Frau Lewicke, dieser Film überzeugt?
Ja, auf alle Fälle. Und auch weil er eben keine stringente Geschichte erzählt, uns auch mit seiner Narration überrascht. Also der Film handelt eher von Lebensgefühlen, von Menschen, die sich von der Politik abgehängt fühlen und das schon seit Jahrzehnten. Und Zha Zhangke greift dabei auf Material aus seinen vorherigen Filmen zurück. Auch Szenen, die er damals gar nicht verwendet hat. Und er hat immer mit derselben Schauspielerin gearbeitet und ihr folgen wir quasi über 25 Jahre Geschichte eines Landes, das sich im Umbruch befindet. Und das hat was sehr Dokumentarisches. Also Fabriken schließen, Shopping-Malls werden dafür eröffnet, der Drei-Schluchten-Baudamm wird gebaut und dafür werden ganze Dörfer platt gemacht, neue moderne Städte entstehen und für unsere Heldin bleiben die aber alle nur in dieser Ferne, die Korruption, Gewalt nimmt zu. Also der Film erzählt von dem Wandel auch über die Musik. Erst sind es so noch patriotische Songs, dann Popsongs, dann wütende Underground-Musik. Am Ende gibt es dann auch neues Material und dann trifft eben unsere Heldin auf ihre große Liebe, die wir auch schon aus den vorherigen Filmen kennen. Aber sie fühlen sich verbunden. Aber das sagt uns dieser Film, in diesem Land gibt es keinen Platz für Gefühle mehr, weil alle nur noch mit dem existenziellen Überleben beschäftigt sind. Und dieser Film ist bis jetzt sozusagen der Favoritenfilm.
22 Filme laufen insgesamt im Wettbewerb. Den Favoritenfilm haben Sie genannt. 4 davon von diesen 22 Filmen sind von Regisseurinnen. Das ist ja eher eine traurige Quote. Substanz heißt der Film von Coralie Farget. Es soll sich darum um einen feministischen Body-Horror-Film handeln. Frau Lewicke, was ist das? Was hat es damit auf sich?
Ja, es ist auf alle Fälle ein Film, der perfekt nach Cannes passt, wo wir hier am roten Teppich allabendlich miterleben, was der Schönheitszwang der Jugendwahn, das ins Bild passen müssen, möchten, so anrichten kann. Also Demi Moore spielt die Schauspielerin Elisabeth. Ihre besten Zeiten sind länger vorbei. Sie hat jetzt eine Aerobic-Show, aber da soll sie auch irgendwie weg. Also sie hat eigentlich nichts mehr zu tun. Und dann bekommt sie diese Werbung für diese Substanz. Und diese Substanz soll ein schöneres, jüngeres Ich überzeugen. Und jetzt geht der Body-Horror los. Also das neue Ich kommt aus ihr heraus. Es ist eine Häutung mit viel Geräusch, Blut und Schleim. Also Elisabeth verdoppelt sich, aber dieses alte Ich muss bleiben. Und dann ist es so, das alte Ich hat 7 Tage und das neue Ich hat 7 Tage. Und das jüngere Ich überzieht gerne mal die Zeit. Und das bekommt dann der Körper des alten Iches wieder zu spüren. Und die ältere Elisabeth ist auch eifersüchtig auf die jüngere. Also da gehen mörderische Konkurrenzkämpfe zu. Man kann jetzt nicht sagen, dass dieser Film subtil ist oder eine Metaebene hat. Aber es geht eben um Körperkult. Und es wird dann auch alles konsequent über den Körper erzählt. Und am Ende gibt es dann schon so Francis Bacon-hafte Kreaturen. Also das ist alles sehr effektvoll erzählt. Und es gab schon immer wieder großes Raunen im Kino.
Coralie Farget hat diesen substanzvollen Film gedreht. Das Wochenende bei den Filmfestspielen in Cannes. Anke Lewicke, vielen Dank. Guten Abend.
Tschüss.
Neue Ideen und Impulse braucht das Land. Vielleicht können diese Impulse von Räten ausgehen. Im Koalitionsvertrag hat die Ampel die Idee von Bürgerräten explizit erwähnt. Ein Bürgerrat zum Thema Gesundheit hat bereits getagt und erste Ergebnisse präsentiert. Auch die Klimaaktivisten der letzten Generation fordern einen Gesellschaftsrat, der Vorschläge entwickeln soll, die dann parlamentarisch diskutiert werden. In Wien hat sich jetzt ein Rat der Republik gebildet. Im Rahmen der Wiener Festwochen ist dieser Rat entstanden, der, Zitat, das Publikum repräsentiert und zugleich die Stadt, das Land, Europa und die ganze Welt dazu aufruft, sich der Freien Republik Wien anzuschließen. Was für eine starke Idee, Bürgerinnen und Bürger beim Kuratieren eines Festivals vielleicht zu hören, ihre Ideen vielleicht aufzugreifen, die Kunst damit weit in die Gesellschaft hineinzutragen. Am Freitag wurden die Wiener Festwochen eröffnet, am Abend gab es eine Premiere und wir wollen jetzt hören, wie sich diese Produktion des Volkstheaters ins Festivalprogramm einpasst. Und am Telefon begrüße ich jetzt Martin Thomas Pesel. Herr Pesel, guten Abend.
Guten Abend.
Die Rechnung heißt dieser Theaterabend. Er basiert auf dem Stück L'Addition des britischen Theatermachers Tim Atchell, das beim Festival in Avignon gezeigt wurde, dieses Stück. Was ist das denn für eine Rechnung, die da angefordert oder eine Rechnung, die da aufgemacht wird?
Das ist ganz simpel zu beantworten. Es handelt sich um eine Restaurantrechnung, denn dieses Stück ist auch in der Anlage sehr simpel. Es spielt nämlich in einem Restaurant. Es gibt einen Ober, es gibt einen Gast und der Gast bestellt ein Glas Wein. Der Ober lässt ihn zuerst kosten. Der Gast bestätigt, dass er den Wein will und dann schenkt der Ober ein und hört nicht auf. Der Wein läuft über, er läuft über den ganzen Tisch, den ganzen Fußboden. Wie es dazu kommt, wird nie besprochen, aber die Katastrophe wird dann irgendwann entdeckt. Der Ober holt eine Serviette, das ganze Tischtuch wird mitsamt Weinflasche und Glas zusammengeknotet und weggeräumt und ein neues Tischtuch wird gedeckt, aber der bisherige Gast wird nun zum Ober und umgekehrt. Und weil es in einem Restaurant stattfindet, muss halt irgendwann auch eine Rechnung bezahlt werden. Wer sie dann am Ende bezahlt, ist die große Frage, die ich aber jetzt nicht vorwegnehmen möchte.
Das klingt ziemlich kurios. Wir hören einfach mal hinein in den Ausgangspunkt dieses Stückes. Eine kurze Szene und dabei wird sehr schnell ziemlich klar, dass einiges ziemlich unklar ist.
Du bist der Ober. Also, du bist der Ober.
Ich bin es nicht, du bist der Ober.
Soll das heißen, ich bin es nicht, du bist der Ober.
Soll das heißen, ich bin es nicht, du bist der Ober.
Nein, du bist der Ober.
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 Ich bin der Ober.
Ich bin der Ober.
Du bist der Gast.
Was? Was hast du gesagt?
Ich bin es nicht, du bist es.
Was soll das heißen?
Du bist es.
Was soll das heißen, du bist es?
Du bist es.
Was soll das heißen, du bist es?
Ja, du bist es.
Du bist der Ober, ich
nein, nein,
bin...
Nein.
Was nein?
Nein.
Was nein? Was nein?
Ja.
Ja?
Wir hören das in diesem Ausschnitt, Herr Pesel. Die Geschichte gerät außer Kontrolle und Sie haben das ja auch schon beschrieben. Ist das insgesamt so ein Thema mit Variation? Könnte man das so beschreiben?
Das liegt natürlich in der Tradition von auch Forced Entertainment, der legendären Performance-Gruppe, die Tim Atchells vor, ich glaube, 40 Jahren mitgegründet hat. Da wird viel mit Wiederholungen, mit Variationen, mit Loops gearbeitet. Die Performance selbst wird auf einer Metaebene ständig neu variiert und in Frage gestellt. Und das ist etwas, womit Frank Genser und Christoph Schüchner, die jetzt hier in der deutschen Fassung die beiden Rollen übernommen haben, natürlich beide in schwarzen Hosen und weißen Hemden, also potenzielle Kellner, das wird von denen halt auf die Spitze getrieben. Also zuerst erklären sie die Szene umständlich, dann führen sie sie vor, dann führen sie sie in einer Variante vor. Und es wird immer wieder bis in ihre Einzelteile die Szene dekonstruiert. Man muss dazu sagen, dass zwar Tisch, Stühle, Glas und Flasche konkret vorhanden sind, sich aber keine Flüssigkeit in der Flasche befindet. Das heißt, das ganze Überschwemmungsdesaster bleibt unserer Vorstellung überlassen und kann sich immer wieder auf verschiedenste Art und Weise neu wiederholen. Und manchmal biegt die Szene auch vollkommen anders ab. Also die Situationen werden immer absurder, begleitet von einer, Sie haben es gehört, so einer Computerspielmusik, die auch manchmal den Rhythmus verändert und schneller wird, so wie wenn man ein neues Level beim Tetris erreicht. Und wir als Zuschauer fragen uns die ganze Zeit, was das eigentlich soll, werden aber absolut bei der Stange gehalten von der Spannung. Wie kommen die da jetzt raus? Was kann jetzt noch weiter passieren?
Wir sollten natürlich auch die Co-Regisseurin Johanna Mitula nennen. Herr Pesel, insgesamt funktioniert das Stück ja wie ein Slapstick. Kann man das so zusammenfassen?
Es ist ein Meta-Slapstick, würde ich sagen. Also wer so den klassischen Brouhaha-Schenkelklopfer-Slapstick-Humor erwartet, wird enttäuscht werden, weil ja alles immer erklärt wird, sich alles in dieser Welt befindet, die nicht ganz unsere ist, nicht sein kann, sowieso schon leicht abstrahiert ist und darin dann nochmal in sich verkehrt. Also man muss schon auch immer aufpassen. Man kann da ganz viele Metaphern reinlesen über das Funktionieren der Menschheit an sich. Also immer wieder gibt es diese Momente, wo ein Schauspieler einfach einfriert und nicht mehr weitermacht, so wie wenn ein Computer abstürzt. Und natürlich kann das aber auch einfach als etwas alberne Slapstick-Komödie betrachtet werden.
Jetzt gehört diese Produktion zum Projekt Volkstheater in den Wiener Bezirken. Welche Idee steckt denn dahinter?
Ja, das gibt es seit 70 Jahren. Das Volkstheater Wien bietet das an und es ist gedacht als Kulturnahversorger. Es sind 4 bis 5 Produktionen im Jahr, die nicht im Volkstheater stattfinden, sondern in verschiedenen Volkshochschulen, kleineren Bühnen, hauptsächlich in den Wiener Außenbezirken. Damit also die Leute, die sonst vielleicht nicht die Hochkultur besonders gerne genießen, auch mal Theater sehen können. Und ich finde es besonders spannend, dass dieses Stück, also es wird jetzt hier im Rahmen der Festwochen in einigen Bezirken gezeigt, die sonst nicht Teil des Abos sind und kommt im September dann ins reguläre Bezirke-Abo. Und grundsätzlich ist es ja Festwochenpublikum und Bezirke-Publikum sind eigentlich zwei völlig verschiedene Welten. In den Bezirken erwartet man eher handlungsbasierte Unterhaltung, Geschichten. Ich könnte mir aber vorstellen, dass dieser Tim Etchells Abend eine Möglichkeit bietet, die beiden Welten zu verbinden.
Volkstheater also im ursprünglichen Sinne des Wortes. Und das passt ja vielleicht auch oder das führt uns auch wieder zu diesem Rat der Republik, Herr Pesel. Wie wird denn dieser Rat bei den Festwochen in den nächsten Wochen ja während des Festivals arbeiten?
Also der neue Intendant Milo Rau hat für den Zeitraum des Festivals die Stadt Wien eben zu einem Staat erklärt, den er wie die Pariser Kommune basisdemokratisch gestaltet wissen will. Und dazu wurden diese Räte einberufen. Es sind 100 Personen, die Wien einigermaßen gerecht vertreten sollen. Und die werden während des Festivals regelmäßig treffen und wochenweise, einige von denen sind tatsächlich nur zum Abstimmen da, andere haben die Aufgabe, Anträge zu erarbeiten, zum Beispiel Quotierung. Wollen wir das? Soll im Programm eine Quote eingeführt werden für Gender- oder Diversitätsprinzipien? Und Woche für Woche werden da so Themen abgearbeitet und am Ende könnte es unter Umständen sogar zu Milo Raus eigener Absetzung kommen, denn das sollen bindende Abstimmungen sein, sagt er. Hat er also sehr amüsiert auch bei der Programmpräsentation gesagt, wie ernst Milo Rau das meint und was dabei am Ende herauskommt, ist noch unklar, aber auch meiner Meinung nach völlig egal, denn mit diesem Rat der Republik hat Milo Rau es immerhin schon mal geschafft, dass die Festwochen gleich in seinem ersten Jahr so sehr wie schon lange nicht mehr Gesprächsthema sind.
Am Freitagabend wurden die Wiener Festwochen eröffnet. Heute Abend gab es nun die Premiere des Stückes Rechnung von Tim Etchell und der Co-Regisseurin Joanna Mitula am Volkstheater Wien. Martin Thomas Pesel hat für uns vom Stück berichtet und über den wienweiten Zusammenhang. Herr Pesel, Dankeschön, guten Abend.
Guten Abend.
Am Freitag wurde in Düsseldorf die 3. Ausgabe der Fotobiennale Düsseldorf Foto Plus eröffnet. Das Thema in diesem Jahr On Reality. 8 Wochen lang dauert die Biennale mit mehr als 50 Ausstellungen und Veranstaltungen in Sammlungen, Galerien, freien Ausstellungsräumen und Hochschulen. Und völlig klar in diesen digitalen Zeiten mit so manchem technischen Quantensprung, dass die Künstlerinnen und Künstler Position beziehen zur Frage nach der Wirklichkeit einst, heute und in der Zukunft. Claudia Wieler berichtet.
They say that voice is a unique audio footprint of a human soul, the locus of identity. Voice is agency. By the way, did you know that voice is part of biometrics?
Die griechische Künstlerin Kuriaki Goni erscheint in Gestalt eines Avatars auf einem Bildschirm und gibt Tipps, wie man Algorithmen aushebeln kann, um online nicht von Sprachassistenten wie Alexa oder Siri erfasst zu werden. In einer anderen Videoarbeit hat der kanadische Künstler Yon Raffman Bilder von Google Street View gesammelt und sie auf seine ganz eigene Art und Weise montiert. Dabei zoomt er immer wieder ahnungslose Menschen in oft skurrilen und intimen Situationen heraus, die gar nicht wussten, dass sie automatisch mitfotografiert wurden, für jedermann stets abrufbar im World Wide Web. Überwachung ist das große Thema der Hauptausstellung von Düsseldorf Foto Plus, die von Pola Sieverdingen kuratiert wurde.
Unter dem übergeordneten Thema On Reality, was diese Biennale als Titel trägt, haben wir das Bedürfnis gehabt, zu fragen, was sind denn die Bilder, die uns alle angehen, mit denen wir uns auseinandersetzen sollten. Und da sind wir relativ schnell zu dem Thema der Überwachung gekommen, aufgrund dessen, dass wir alle nicht nur zu Bilderproduzentinnen geworden sind durch die in unseren Smartphones eingebauten Kameras, sondern eigentlich auch selber tagtäglich zu Bildern, zu Daten werden, die analysiert werden.
Die Fotografie steht einmal mehr auf dem Prüfstand, seit künstliche Intelligenz in der Lage ist, realistisch wirkende Bilder zu erzeugen, ohne überhaupt überhaupt jemals den Auslöser einer Kamera zu drücken? Die alte Frage nach Authentizität wird neu gestellt. Welche Auswirkungen hat KI auf die professionelle Fotografie? Wohin könnte die fotografische Entwicklung gehen? Alles Fragen, die auf der Biennale Foto Plus gestellt werden. Dabei wird nicht der Untergang der Fotografie prophezeit, sondern im Gegenteil. KünstlerInnen machen bewusst, dass die Fotografie sich technisch schon immer verändert und weiterentwickelt hat.
Es ist etwas, was das Fotografische seit 200 Jahren begleitet, in ganz vielen verschiedenen Formen auftreten zu können. Allerdings ist in unserer eigenen Zeit diese Frage wieder so aktuell geworden, weil KI diese Formfragen nochmal neu aufwirft.
Sagt Steffen Siegel, Professor für Theorie und Geschichte der Fotografie. Er hat bei Foto Plus eine Ausstellung in der Akademie der Wissenschaften und der Künste kuratiert.
Wir wollen in dieser Ausstellung zeigen, dass fotografische Bilder in sehr vielen verschiedenen Medien auftreten können. Natürlich als Video, aber zum Beispiel auch als Skulptur oder eine Installation oder sogar in einem Teppich, den wir hier zeigen. Und dieses Übergreifende, das über die Grenzen eines bestimmten Mediums hinausreichende Verständnis von solchen Bildern ist uns hier wichtig.
Steffen Siegel zeigt in seiner Ausstellung, wie Künstlerinnen und Künstler mit den neuen Möglichkeiten von KI experimentieren, wie sie immer wieder die Grenzen des Mediums überschreiten und so über die Zukunft der Fotografie nachdenken. Sei es, dass Fotos bis zum letzten Pixel aufgelöst werden, bis nur noch schlierige Farben übrig bleiben. Oder dass Fotos von Werkzeugen und Materialien bis zu 500 Mal vergrößert werden, bis sie eine skulpturale Wirkung entwickeln oder gefrorene Handyfotos hinter Eisblöcken langsam schmelzen und sich so selbst zerstören.
Es gibt sicher viele, die skeptisch sind, aber die, die wir hier zeigen, umarmen die Möglichkeiten, nutzen sie aus und haben auf eine bestimmte Weise versucht, das produktiv zu machen. Was wir beobachten können, ist, dass eine immer wiederkehrende Herausforderung an das Fotografische sich gerade noch einmal erneuert. Und wir können jetzt auf jeden Fall schon annehmen, dass KI das Feld des Fotografischen sehr stark verändern wird.
Ein Kunstraum in Düsseldorf, der schon seit einigen Jahren an der Schnittstelle von Fotografie und KI arbeitet, ist Dataxa Project. Zu Foto Plus werden Arbeiten gezeigt, in denen selbst erstellte Fotos mit KI-Datensätzen kombiniert werden. Aus geometrischen Formen werden Denkmäler, Gesichtserkennungssysteme werden dekodiert, aus einzelnen Architekturbildern werden neue Räume generiert. Die Grenzen zwischen dem programmierten und dem originären Bild sind fließend. Sehgewohnheiten müssen heute stärker denn je hinterfragt werden, meint Matthias Reisch, Leiter von Dataxa Project.
Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass es Fotografie ist und dokumentarisch, aber dann guckt man genauer und sieht so KI-Artefakte. Also man sieht schon, dass da was nicht stimmt. Aber dieses Nichtwissen oder diese Unsicherheit, das ist ja was, was wir, wenn wir ein Foto auf Twitter anschauen, das haben wir ja immer, auch wenn die Oberfläche hundertprozentig perfekt ist. Immer muss man sich fragen, naja, stimmt das jetzt oder ist das KI generiert? Und das zu thematisieren oder sichtbar zu machen in der künstlerischen Arbeit, so, das finde ich interessant.
Viele Galerien, die bei der Biennale mit dabei sind, greifen diese Thematik auf, immer mit einem positiven Blick nach vorne. Indem sie zeigen, dass Künstler schon immer die Fotografie vorangetrieben und mit neuen technischen Entwicklungen experimentiert haben. Es sind aber vor allem die kuratierten Ausstellungen, die zu einem kritischen Umgang mit Bildern auffordern und zugleich zeigen, welche ästhetischen Möglichkeiten neue Techniken bieten. KI wird nicht der Untergang der Fotografie sein, wie Steffen Siegel ganz schön auf den Punkt bringt.
Es ist grundsätzlich so, dass das Neue das Alte eigentlich nicht verdrängt, sondern verändert und ergänzt. So gesehen sollten wir eigentlich sehr optimistisch in die Zukunft schauen.
Sagt Steffen Siegel, Professor für Theorie und Geschichte der Fotografie in Essen, im Beitrag von Claudia Wheeler. Die Biennale for Visual and Sonic Media Düsseldorf Foto Plus dauert bis Mitte Juli.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der US-amerikanische Schauspieler und Regisseur Kevin Costner ist mit den französischen Insignien eines Offiziers der Künste und Literatur ausgezeichnet worden. Die französische Kulturministerin Rachida Dati überreichte ihm die Ehrung im Rahmen der Filmfestspiele in Cannes. Costner stellte dort außer Konkurrenz den ersten Teil seines jüngsten Filmprojekts Horizon, An American Saga vor, für dessen Finanzierung er sein eigenes Anwesen belastet hat. Die Produktionskosten des ersten Teils belaufen sich demnach auf 100 Millionen Euro. Mit der Arbeit für die vierteilige Westernreihe hat der 69-Jährige bereits 1988 begonnen. Der französische Orden der Künste und der Literatur wird verliehen an Personen, die sich durch ihr Schaffen im künstlerischen oder literarischen Bereich oder durch ihren Beitrag zur Ausstrahlung selbiger in Frankreich und in der Welt ausgezeichnet haben. Mehr als 1400 Einrichtungen haben am heutigen 47. Internationalen Museumstag mitgemacht. Museen seien Orte des Lernens und der Begegnung von Vergangenheit und Gegenwart, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig, die in ihrer Funktion als Bundesratspräsidentin den Tag eröffnete. Im Deutschlandfunk Kultur unterstrich Janina Junge vom Deutschen Museumsbund die bedeutende Rolle der Museen in Krisenzeiten.
Krisen gehören nicht erst seit Corona zu unserem Alltag, darüber sprechen wir schon ein bisschen länger, aber hier können Museen eben aktiv werden, also Menschen wirklich durch Krisen begleiten, indem sie erklären, kontextualisieren und Fakten für alle Menschen verständlich aufbereiten und ja, damit eben auch vorbeugen gegen Desinformation und in Krisenzeiten einen tatsächlichen Halt bieten.
Janina Junge, Koordinatorin des Deutschen Museumstags beim Deutschen Museumsbund. In einem der jüngsten Proteste im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas boykottieren Künstler das Contact Photography Festival in der kanadischen Stadt Toronto. Grund dafür ist die Verbindung des langjährigen Hauptsponsors Scotiabank mit dem israelischen Waffenhersteller Elbit Systems. Bei dem jährlich über einen Monat lang stattfindenden Festival gibt es mehr als 130 Ausstellungen von 250 Künstlern in der ganzen Stadt. Der Protest, der von den Gruppen No Arms in the Arts und Artists Against Artwashing organisiert wird, hat dazu geführt, dass mehr als ein Dutzend Aussteller ihre Teilnahme abgesagt haben. Wenige Tage zuvor war bereits bekannt geworden, dass mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler ihre Teilnahme am Musikfestival Great Escape in der britischen Stadt Brighton aufgrund der Verwicklung des Sponsors Barclays Bank in den Gaza-Konflikt abgesagt hatten. Hier unterstützen prominente Namen wie Sänger Jarvis Cocker, Musiker Brian Eno und die Band Massive Attack den Protest.
Der neue Leiter der Hamburger Lessing-Tage heißt Matthias Lilienthal. Er ist ein erfahrener Theatermann, man muss ihn nicht vorstellen. Chefdramaturg war er an der Berliner Volksbühne unter Frank Castorf, Intendant am Theater Hebbel am Ufer in Berlin, an den Münchner Kammerspielen, Programmdirektor des Festivals Theater der Welt. Und er ist jetzt am Telefon. Herr Lilienthal, guten Abend.
Guten Abend, Herr Krücke.
Jetzt also die Lessing-Tage in Hamburg, dieses Festival des Thalia-Theaters. Bei den Lessing-Tagen werden ja nicht unbedingt Lessings Werke gezeigt, sondern eher Lessings Geist beschworen, seine Ideen von der Offenheit speziell gegenüber allem Fremden. Was reizt Sie denn an dieser Aufgabe?
Na, mich reizt dieser Toleranzgedanke. Und Hamburg ist ja eine große Hansestadt. Und das neu zu definieren und zu gucken, wo findet man diesen Themen. Und wenn ich jetzt in der Nähe von Hamburg gucke und vom Toleranzgedanken ausgehe, dann lande ich relativ schnell in Polen. Und dann frage ich mich so, wie sehen eigentlich postpopulistische Gesellschaften aus? Und das polnische Theater setzt sich damit gerade auf eine spannende Art und Weise auseinander. Und das wäre so ein Grundgedanke dessen, was in der ersten Ausgabe von dem Lessing-Festival passieren könnte.
Bei Hamburg, bei der Hansestadt, denkt man an Polen, man denkt aber natürlich auch an Übersee. Haben Sie da auch wirklich große Bögen vor?
Ja, so ein bisschen ist so eine Grundidee, ob man von Meeren ausgeht, also dass man mit der Ostsee anfängt, aber sich auch anderen Meeren widmet. Aber es gibt dann auch, das ist nicht Übersee, aber zum Beispiel Toshiki Okada, ein Regisseur, mit dem ich sehr viel gearbeitet habe, der hat vor anderthalb Jahren eine Kabuki-Version eines alten Kabuki-Stücks in Japan an einem Kabuki-Theater gemacht. Und wie so Moderne und diese japanische Tradition aufeinander trifft, das ist in einer Stadt des Handels zu präsentieren, wäre das bestimmt ganz lustig.
In der Pressemitteilung des Thalia-Theaters heißt es, Sie wollten, Herr Lilienthal, das renommierte Festival neu entwickeln. Neu entwickeln bedeutet das auch neue Formate erfinden?
Unbedingt. Also mich interessiert natürlich im Moment auch der Wandel der Gesellschaft. Ich finde, dass die nach Corona, nach Ukraine, nach Gaza-Gesellschaft vollständig anders aussieht als die davor. Innenstädte haben fast jegliche Funktion verloren und sind manchmal zu entleerten Geisterstädten geworden. Und das ist, da würde ich gerne mit diesen Leerständen in den Innenstädten einen anderen kulturellen Umgang finden.
Leerstände in den Innenstädten, da muss man natürlich auch an das Festival in Mannheim denken, das Sie auch geleitet haben, also das Festival Theater der Welt. Da sind Sie ja auch in die Innenstadt gegangen und haben dort bestimmte Räume neu bespielt. Ist das so ein Gedanke, den Sie vielleicht auch in Hamburg implantieren wollen?
Ja, wobei halt diese Ära der Zwischennutzung ist natürlich durch und es ist vielmehr eine Frage, wie öffnet man leerstehende Räume für eine langfristige kulturelle Nutzung? Und das muss man jetzt natürlich im Jahre 2026, wenn das erste Mal das Festival mit mir stattfinden wird, versuchen, neue Ansätze zu denken.
Gibt es denn auch noch konkrete Ansätze, die Sie von Lessing, von Lessings Gedanken ableiten können? Also der Toleranzgedanke, den hatten Sie erwähnt, aber zum Beispiel diese Stichworte Kollektive, Kollaboration, Zusammenarbeiten, das Performative. Gibt es da irgendeinen Link, der zu Lessing führt?
Bei Lessing finde ich ja, wenn man so ein Stück wie Emilia Galotti anguckt, lebt das ja sehr von Klassengegensätzen zwischen Adel und Bürgertum und einfachen Leuten. Und das interessiert mich dann schon, wie das jetzt in unserer Zeit sich neu aufschlüsselt. Und da können performative Ansätze natürlich helfen, aber es ist auch das große Haus des Taliers, was man versucht damit zu bespielen. Und da wird man auch auf größere Formen zurückgreifen können und dürfen.
Am Ende müssen wir Sie als ausgewiesenen Beobachter und Kenner der deutschen Theaterlandschaft, natürlich auch noch Herr Lilienthal, zur verwaisten Volksbühne befragen, ganz kurz. Und ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen wollen. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft dieses Theaters?
Eine möglichst große Subjektivität. Und das Schöne an der Volksbühne ist, dass das, was man an jedem anderen Theater mal als Ausnahme machen darf, mal die eine Schlingensief oder die eine Holzinger-Produktion, das darf man an der Volksbühne eine Ausnahme nach der anderen produzieren und das ist das Lustige an dem Haus.
Matthias Lilienthal, der neue Leiter der Hamburger Lessing-Tage. Ich danke Ihnen, Herr Lilienthal. Guten Abend.
Guten Abend. Tschüss.
Die Sprache ist der wichtigste Schlüssel zu einer fremden Kultur und deshalb kommt im Zusammenhang mit der Kulturvermittlung der Sprachvermittlung eine zentrale Bedeutung zu. Da man aber nicht immer zum Verständnis einer fremden Kultur die jeweilige Sprache einfach lernen kann, sind Übersetzungen bei der Kulturvermittlung eminent wichtig. Und deshalb fördert das Goethe-Institut seit nunmehr 50 Jahren Übersetzungen. Seitdem wurden Übersetzungen von etwa 7000 deutschsprachigen Büchern in 45 Sprachen gefördert. Was mit diesem Förderprogramm in den vergangenen Jahren erreicht wurde und welche Ziele und auch Fragestellungen sich für die Zukunft ergeben, darüber möchte ich nun mit Annebit Gericke sprechen. Sie ist Referentin des Goethe-Instituts im Bereich Literatur- und Übersetzungsförderung und jetzt am Telefon. Guten Abend, Frau Gericke.
Guten Abend, Herr Rölke.
Warum ist es denn dem Goethe-Institut so eminent wichtig, Übersetzungen seit so vielen Jahren zu fördern?
Ja, es ist ja tatsächlich so, wie Sie auch in der Anmoderation sagten, dass wir alle ja nur ein bestimmtes Set an Sprachen beherrschen. Und wenn wir mit anderen Kulturen und Sprachräumen in Austausch treten wollen, dann brauchen wir die Übersetzung. Wir können andere Ideen, andere Perspektiven ja ganz besonders gut kennenlernen, eben über das Medium des Buches, über die Literatur, aber auch über Sachbücher und Kinder- und Jugendbücher. Und die müssen uns und eben auch den Menschen in anderen Ländern zugänglich gemacht werden. Und dafür ist die Übersetzung das Mittel der Wahl.
Also Übersetzungen als Wissenstransfer. Jetzt hat das Goethe-Institut ja ein ganz großes Programm. Welchen Stellenwert nimmt denn die Förderung heute im Programm des Goethe-Instituts ein?
Die Förderung ist für uns extrem wichtig. Wir bekommen über 500 Anträge im Jahr von Verlegerinnen und Verlegern wirklich aus aller Welt, die deutschsprachige Literatur in ihre Landessprache übersetzen wollen. Das reicht wirklich von Aserbaidschanisch bis zu indischen Lokalsprachen. Also das ist wirklich ein ganz breites Spektrum. Wir können nicht alle diese Anträge bewilligen. Das ist oft schade, aber immerhin über 60%, also mehr als die Hälfte. Das ist ja für viele Verlage auch wirklich einfach ein unabdingbare Voraussetzung, um diese Bücher dann in der Landessprache herausbringen zu können, weil eine Übersetzung einfach teuer ist.
Wie sieht denn jetzt so eine Förderung konkret aus? Wie entstehen solche Projekte?
Also da gibt es wie immer natürlich viele Wege, die zum guten Buch führen. oft sind Übersetzerinnen und Übersetzer wirklich erste Impulsgeber, dass die eben aufgrund ihrer Sprachkompetenz, das Deutsche lesen zu können, sich für ein Buch begeistern und dann manchmal wirklich auch lange tingeln in ihrem Land und die Werbetrommel rühren für dieses eine Buch, was ihnen besonders am Herzen liegt. Aber natürlich gibt es auch andere Wege. Die Verlage sind weltweit mehr oder weniger gut miteinander vernetzt, informieren sich und auf die Weise machen die Verleger natürlich auch Entdeckungen. Und dann werden sozusagen erstmal die ökonomischen Dinge zwischen den Verlagen geregelt. Das heißt, die Lizenz wird gekauft vom deutschen Verlag und eine sehr gute Übersetzerin wird gesucht. Und wenn all diese Dinge geregelt sind, dann treten die Verlage an uns heran, müssen dann eben Anträge ausfüllen, Unterlagen einreichen. Und auf dieser Grundlage, da gibt es auch eine Begründung dann, warum man dieses Buch in jene Sprache übersetzen lassen will, dann entscheiden wir, können wir machen oder können wir leider nicht machen.
Ich habe schon die sehr imponierende Zahl genannt. 7000 deutschsprachige Bücher etwa sind gefördert worden in 45 Sprachen. Gibt es denn Beispiele von solchen Übersetzungen, von denen Sie sagen, oh, durch diese Arbeit hat sich die Wahrnehmung der deutschen Literatur besonders verändert?
Ja, also was ich tatsächlich auffällig und interessant finde, ist, dass gerade so was jetzt wirklich Gegenwartsliteratur angeht, dass einfach eine ganz große Zahl von Autorinnen und Autoren, die sozusagen ursprünglich nicht Deutsch als ihre Muttersprache hatten, weltweit sehr, sehr erfolgreich sind. Also in viele Sprachen, 10 bis 20 übersetzt worden sind. Also das reicht von Zsa-Zsa Stanisic über Nino Haratischvili bis Katja Petrovskaja. Das finde ich einen sehr schönen Befund. Also dass man eben sieht, sozusagen die Vielfalt, die unsere Literatur aktuell prägt, die wird eben auch international rezipiert. Also das sind nicht nur Goethe und Böll und Günter Grass.
Ja, nun haben sich ja automatisierte Übersetzungsprogramme in den vergangenen Jahren unglaublich schnell entwickelt. Hat sich denn dadurch die Bedeutung von Übersetzung verändert? Das ist jetzt eine etwas allgemeinere Frage, die natürlich aber auch Auswirkungen hat für Sie.
Ja, ich glaube, gerade im Feld der literarischen Übersetzung ist die Veränderung noch nicht so groß. Ich bin fest davon überzeugt, dass es auch in Zukunft die Übersetzerinnen und Übersetzer brauchen wird, denn das kann eine Maschine nicht. Sozusagen diesen ganzen Bedeutungsraum, der ja mit einzelnen Worten, einzelnen Sätzen und Bildern verbunden ist, das kann, glaube ich, nur eine menschliche Intelligenz wirklich übertragen. Aber natürlich verändert das den Arbeitsprozess auch der Übersetzerinnen und Übersetzer. Da werden natürlich die digitalen Tools verwendet. Ich weiß von vielen Übersetzerinnen und Übersetzern, dass das auch ihre Zusammenarbeit mit den Verlagen verändert. Also dass manchmal gesagt wird, ach, das kannst du doch kurz in DeepL hauen und dann gehst du nochmal drüber. Und das rührt natürlich sehr stark an die Ehre der Übersetzenden und das wollen sie in der Form natürlich nicht machen.
Also Honorare drücken.
Genau, also das ist natürlich was die ganze Branche irgendwie in Bewegung gebracht hat und auch weiterhin bringen wird, da einfach unter diesen neuen Bedingungen ein faires Arbeitsverhältnis für alle irgendwie zu loten.
Frau Gericke, seit 20 Jahren gibt es das Litrix-Programm des Goethe-Instituts. Es richtet sich speziell an Verlage. Sie sind die Programmleiterin von Litrix. Welche Idee liegt denn diesem Programm zugrunde?
Das ist ein Programm, was, wie Sie sagen, 2004 ins Leben gerufen wurde und was im Grunde komplementär gedacht ist zu dem allgemeinen Übersetzungsförderungsprogramm, über das wir jetzt eben gesprochen haben. Und da geht es eben darum, gezielt Anreize zu geben für den kulturellen Austausch, für den literarischen Austausch mit einem Sprachraum, einem Kulturraum und eben ganz gezielt aktuelle Neuerscheinungen auf dem deutschsprachigen Buchmarkt vorzustellen. Das machen wir mit einer Website, die heißt litrix.de und da stellen wir wichtige Belletristiktitel, Kinderbücher, Sachbücher vor, die eben nicht von mir persönlich ausgesucht werden, sondern von einer Jury, die sich aus deutschen Literaturexpertinnen und immer auch zwei Mitgliedern aus der sozusagen Zielkultur zusammensetzt. Denn wir haben eine Perspektive auf die Diskurse, die hier stattfinden. Ja. Die muss aber nicht deckungsgleich sein mit denen in einem anderen Land.
Und das ist zeitlich befristet, also dieser Fokus auf eine Sprache.
Genau, das ist immer für 3 Jahre. Das hat sich für uns, wir haben mit verschiedenen Zeiträumen experimentiert, aber das hat sich eigentlich als der optimale Zeitraum rausgestellt. Denn man muss so ein Programm ja dann erstmal bekannt machen bei den Verlagen im Land. Dann muss man ein gutes Netzwerk an Übersetzerinnen und Übersetzern aufbauen. Dann werden die Titel vermittelt und dann im dritten Jahr liegen sie dann schon vor in Übersetzung. Und das ist für unser Programm eben auch wichtig, weil wir nicht nur die Übersetzung fördern, sondern wirklich den Austausch. Das heißt, wir gehen auf Messen, wir gehen mit den Büchern und Autorinnen und Autoren auf Literaturfestivals. Wir wollen wirklich Begegnungen stiften und dafür braucht es eben die bereits übersetzten Bücher, ne? Und deswegen dieser Dreijahreszeitraum.
Stichwort, wir gehen auf Messen. Italienisch ist zurzeit im Mittelpunkt dieses Litrix-Programms und Sie kommen gerade zurück von der Turiner Buchmesse. Was haben Sie denn da erlebt? Wie war denn da die Stimmung? Was haben Sie da sozusagen anstoßen können?
Also das war, also ich bin immer noch ein bisschen müde, aber glücklich. Das war ein ganz tolles Erlebnis. Wir hatten da einen Auftritt der deutschen Sprache. Das war sozusagen der Ehrengast. Das heißt Österreich, Schweiz und Deutschland, also die jeweiligen Kulturinstitutionen haben gemeinsam ein großes Ehrengastprogramm konzipiert und umgesetzt. Wir hatten 25 Autorinnen und Autoren zu Gast. Und die wurden wahnsinnig gut angenommen. Also das war toll zu sehen, dass vor allem sehr, sehr viele junge Italienerinnen und Italiener auf dieser Messe sind und neugierig sind. Die wollen unsere Autorinnen und Autoren entdecken. Die standen teilweise bei 26 Grad in der prallen Sonne Schlange, um zu einer Veranstaltung mit Charlotte Gneuss reinzukommen oder Rainer Stach und Nicolas Mahler mit Kafka. Und das fand ich wirklich ein ganz tolles Erlebnis und fand es auch sehr schön, eben diese Kooperation der drei Länder, die eine gemeinsame Sprache haben, weil man einfach gemeinsam natürlich noch viel mehr auf die Beine stellen kann, zeigen kann. Und das war sehr auf Austausch angelegt, das ganze Vorhaben, und hat gut funktioniert. Toll.
Seit 50 Jahren gibt es das Übersetzungsförderungsprogramm des Goethe-Instituts, seit 20 Jahren das Litrix-Programm. Anne Bitt-Gericke am Telefon, sie ist die Referentin im Bereich Literatur und Übersetzungsförderung und sie ist die Programmleiterin Litrix. Frau Gericke, danke schön, guten Abend.
Ich danke Ihnen, Herr Röcke. Schönen Abend.
1624, vor genau 400 Jahren, sind die ersten niederländischen Kolonisten in dem Gebiet gelandet, das wir heute New York nennen. Im Auftrag der niederländischen Westindien-Kompanie haben sie damals an der Südspitze der heutigen Insel Manhattan die Stadt Neu-Amsterdam gegründet, aus der später unter britischer Besatzung dann New York wurde. Diese Geschichte ist in Europa bekannt und natürlich erforscht. Eine Ausstellung in Amsterdam betrachtet die Ereignisse damals jetzt aus einer anderen Perspektive. Der Titel der Ausstellung ist eine Frage: Manahatanang oder Neu-Amsterdam, die indigene Geschichte New Yorks. Die Ausstellung in Amsterdam Museum, sie beleuchtet die Kolonialisierung der Region, nämlich aus der Sicht der indigenen Bevölkerung. Martin Hahn hat die Ausstellung in Amsterdam besucht.
We were displaced in that way.
Wir wurden vertrieben. Unser Volk wurde ermordet, gefoltert, vergewaltigt.
Häuptling Uri Ridgway, Anführer der Nanicoke Lenape Nation, erinnert daran, was es für die vier Völker der Lenape bedeutete, als die Niederländer 1624 in der Bucht von Manhattan landeten.
In den folgenden 400 Jahren haben unsere Völker unzählige Gräueltaten erlebt.
Häuptling Ridgway ist gemeinsam mit einer Delegation der Lenape nach Amsterdam gereist. Das Stadtmuseum hier hat die Ausstellung nicht nur gemeinsam mit dem Stadtmuseum New York konzipiert, sondern auch mit den ursprünglichen Bewohnern der Region New York.
Wir wollten über den Verlust der Verbindung zu diesem Ort und die Wiederannäherung sprechen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Projekt, dieser Prozess der Kolonialisierung und Dekolonialisierung.
Sagt Sherry Huff, die ebenfalls als Teil der Lenape-Delegation nach Amsterdam gekommen ist. Ein Video in den Ausstellungsräumen zeigt sie und andere Frauen der Lenape Nations an Orten, von denen ihre Vorfahren von den europäischen Siedlern vertrieben wurden.
Wir wollten das Gefühl der Trennung einfangen, das wir alle durch die Kolonisierung erfahren haben. Die Trennung von unserer Identität, die Trennung von dem, was wir sind, von unserer Heimat, unserer Sprache, unserer Kultur, unserer Lebensweise.
Bis heute hat es dafür kein offizielles Eingeständnis der Niederlande gegeben. Die Ausstellung Manahatanang oder Neu-Amsterdam mixt Storytelling, Museumsstücke und Kunst, um die Geschichte New Yorks neu zu erzählen. Neben historischen Dokumenten, die belegen, wie ein Angehöriger der Lenape in die Niederlande verschleppt wurde, klingt ein Lied des Musikers Brock Stonefish aus Kopfhörern. Turtle Island, Schildkröteninsel. So nennen die indigenen Völker Nordamerika. Egal ob Musik, Interviews oder Kunstwerke, die Beiträge der Lenape umzingeln und korrigieren die bisher dominante europäische Erzählung über die Besiedlung der neuen Welt. Das Museum vermeidet damit den Fehler einer früheren Ausstellung.
But we also looked at an earlier exhibition from 1983.
Kuratorin Imara Limon erwähnt eine Ausstellung im Jahr 1983 über die Entstehung New Yorks. Damals konzentrierte man sich auf den Handel der niederländischen Kolonisten als den Grundstein für das spätere New York City. Krieg, Krankheiten und Vertreibung, die Perspektive der Lenape spielte damals keine Rolle.
Wir wollten das anders machen. Wir haben die damalige Ausstellung als Bezugspunkt genommen. Viele Materialien kehren wieder. Aber als Institution nutzen wir diesen Moment, um uns selbst zu reflektieren. Wir versuchen, unsere Arbeitsmethode zu verändern, um wirklich gemeinsam mit anderen zu gestalten und zusammenzuarbeiten.
Manahattanang oder Neu-Amsterdam, die indigene Geschichte New Yorks, ist keine große Ausstellung, aber eine einzigartige und wohldurchdachte. Die Verbrechen der niederländischen und später britischen Kolonisten werden nicht vergessen, doch sie sind nur der Anfang einer Reise.
So this space we call it the healing space.
Im Zentrum der Ausstellung steht ein Raum der Heilung, denn ohne Heilung stecke man in der Vergangenheit fest und könne sich nicht der Zukunft zuwenden, so die Lenape. Eine Haltung, mit der auch der Lenape-Künstler Leonard Harmon ein Werk entworfen hat, dem die Besucher gegen Ende der Ausstellung begegnen. Eine Kombination aus historischen Fotos und Gebetsknoten, gefüllt mit Tabak, Süßholz, Zeder und Salbei.
These prayers, once again, they're not for me.
Diese Gebete, sie sind nicht für mich, sie sind für euch. All diese Gebete, die ich geschaffen habe, es sind 366. All diese Gebete sind für die Niederlande. Sie sind für das gesamte niederländische Volk, damit wir die nächsten 400 Jahre eine bessere Beziehung miteinander haben, als in den vergangenen 400 Jahren.
Für die Lenape wäre eine offizielle Entschuldigung der Niederlande ein erster Schritt in die richtige Richtung. Wer sich auf die mündlichen Erzählungen, die Kunstwerke und die Texte der Ausstellung einlässt, der versteht, warum.
Die Ausstellung Manahattanang oder Neu-Amsterdam, die indigene Geschichte New Yorks. Diese Ausstellung ist bis November im Amsterdam-Museum zu sehen, Martin Hahn berichtete. Da morgen Pfingstmontag ist und an diesem Feiertag keine Zeitungen erscheinen, gibt es heute hier in Fazit auch keine Kulturpresseschau. Das wiederum bedeutet, dass wir am Ende unserer heutigen Fazitsendung angekommen sind. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.